Predigtserie über den Kolosserbrief weiter und ich werde ein paar Aspekte von Kapitel 2 mit euch betrachten. Es ist interessant zu wissen, dass Paulus in diesem Kapitel Worte benutzt, die er praktisch nie in anderen Texten verwendet. Und auf diese Ausdrücke werde ich heute auch eingehen, weil ich denke, dass sie auch heute für uns noch relevant sind. Am letzten Sonntag hat Deborah erwähnt, dass die Kolosser von einer Gruppierung beeinflusst wurden. Das waren die Gnostiker. Als Erinnerung, die Gnostiker glaubten, dass sie eine geheime Weisheit und eine übernatürliche Erkenntnis besaßen. Sie wollten in ihrer Erkenntnis immer weiter wachsen, um die Erlösung ihrer Seele nach dem Tod zu erreichen. Im Kapitel 2 wacht uns Paulus von verschiedenen Überzeugungen, die die Gnostiker und andere Irrlehren charakterisierten. Und einige davon möchte ich hier nennen. Sie haben einen Einschein von Weisheit. Das lesen wir im Vers 23. Anders formuliert, sie glauben, dass sie weise sind. Sie versuchen, ihre Heiligkeit zu durch strenge Selbstachtung, Selbstverleugnung oder Selbstkasteiung zu erreichen. Man nennt das Askese. Und das Wort für diese Frömmigkeitsübungen, für diese strenge Disziplin in Vers 23, finden wir nur hier im Kolosserbrief. Sie streben nach einer persönlichen Heiligkeit und wollen zudem auch die Befriedigung für ihre körperliche Lust erleben. Und das Wort für diese Befriedigung finden wir auch nur hier im Kapitel 2. Sie haben eine falsche Rede, Vers 4. Sie haben spezielle Weltanschauungen und Hirngespinste, Spekulationen, Ideologien. Sie denken, dass unsere Körper in ihren Handlungen den Planeten und Sternen unterworfen ist. Anders formuliert, sie glauben an den Einfluss der Planeten und anderer Himmelskörper. Sie sind von einer falschen Demut erfüllt. Sie sind voller Ehrgeiz und Eitelkeit. Und schlussendlich, sie arbeiten mit dunklen Mächten. Kleine Zusammenfassung. So, Paulus warnt die Gemeinde mit einer starken Aussage. Im Vers 8 schreibt er, seht zu, dass nicht niemand sein wird, der euch als Beute anfängt und wegführt durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung von Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Auch in diesem Vers finden wir ein einmaliges Wort in der Bibel, Philosophie, eine Theorie über Gott, die Welt oder den Sinn des Lebens. Paulus warnt die Gemeinde, diese Philosophie ist ein leerer Betrug. Meine Frage an uns, können wir als Christen auch heute Beute von ihr Lehren sein? Wir leben nicht mehr in der Antike, aber es gibt Einflüsse, die uns vielleicht stärker beeinflussen, als es uns bewusst ist. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wer die heutigen Philosophen sind. Und wenn du auf dem Internet recherchierst, findest du Listen von aktuellen Philosophen und Freidenkern. Einige davon sind bekannt und ziemlich erfolgreich. Veröffentlichung von ihrem nächsten Buch oder Videobeitrag wird von vielen freudig erwartet. Während der Vorbereitung war ich in einem Buchladen und ich habe ein paar Titel notiert, was aktuell auf dem Buchmarkt veröffentlicht wird. Erstes Buch: Mein Energiewende. Wie ich die Spiritualität als Lebensretter entdeckte. Ayurveda-Routinen für jeden Tag, Übungen und Rezepte für mehr Energie und einen klaren Geist. Drittes Buch: Wie wir länger und besser leben können, als wir denken. Dazu: Meistere dein Leben oder beherrsche deinen Geist und erreiche jedes Ziel. Und schlussendlich: Wenn du sein willst, hör auf zu werden. Fazit: Es gibt eine enorme Nachfrage, wenn es um Spiritualität und Sinn des Lebens geht. Unsere Buchläden sind voll von solchen Büchern. Es gibt eine große Offenheit für neue Gedanken und Lehren. Und vor ein paar Tagen habe ich auf YouTube Werbung gesehen. Plötzlich kam eine Werbung. Es ist für einen spirituellen Anlass, der im November in Basel stattfindet. Der Anlass heißt Find Your Flow. Was finde deinen Fluss bedeutet. Finde deinen Fluss. Es ist spirituell, aber nicht im christlichen Sinne. Ich habe den Werbungsfilm geschaut und ich habe ein paar Zitate notiert. Ein Redner hat zum Beispiel gesagt: Du bist der Geist. Du bist ein Stück von Gott. Ein anderer: Man stirbt nicht und kommt in den Himmel. Du hast deinen Körper verloren. Du wurdest im Himmel geboren. Dies ist der Ort, an dem du erschaffen wurdest. Dies ist der Ort, an dem du gekommen bist, um das Leben zu erfahren. Erkenne, dass du hier im Himmel geboren wurdest. Eine Teilnehmerin hat gesagt: Ich denke, Find Your Flow war ein Rockkonzert. Es hat nicht nur allen Energie gegeben, sondern schuf auf eine neue Gemeinschaft von verschiedenen Menschen, die zusammenkommen, um verschiedene Wege zu finden, um ihr Leben zu heilen und sich selbst zu verbessern. Aber das ist die Realität. In diesen Aussagen finden wir zwar die Worte Geist, Gott, Himmel und zum Beispiel Heilung. Wir könnten vielleicht denken, dass es ein bisschen gut ist, aber schauen wir noch einmal die Sätze an. Sind wir alle ein Stück von Gott? Nein, wir sind alle Sünder und getrennt von ihm. Wir glauben an den Himmel, aber wir werden nur dort sein, wenn wir Jesus als Herr und Erlöser angenommen haben. Wir glauben auch an das ewige Getrenntsein von Gott, wenn wir Jesus als Erlöser ablehnen. Das nennt die Bibel Hölle. Wollen wir uns selbst heilen? Nein, Jesus ist unser Heiler, unser großer Arzt. Und jetzt die letzte Frage. möchten wir uns selbst verbessern. Möchten wir uns selbst verbessern? Ja, nein, ja oder ja und nein. Wir möchten in der Heiligung vorankommen, aber wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes. Wir brauchen seine Hilfe. Was können wir lernen? In all diesen Büren, Seminaren und Konferenzen steht der Mensch, das Ich, im Zentrum. Es geht darum, das Ich auf den Thron zu stellen und um das eigene Ich zu kreisen. Aber diese Beobachtung aus der Welt finden wir leider auch in der christlichen Landschaft. Ich merke, dass wir vieles von der Welt in die Gemeinde übertragen. Die Ich-Methoden, Selbstentwicklung, Selbstwirksamkeit, Selbstoptimierung und so weiter. Was passt für mich? Und das möchte ich kurz zeichnen. Es gibt ein Modell, und hier ist das Ich im Zentrum. Wir möchten sogar unsere Muskeln verstärken. Immer Ich, mehr, mehr, besser, besser, schneller. Aber ihr, das Ich, ist im Zentrum. Was sagt die Bibel dazu? Im Vers 11 von Kolosserbrief, Kapitel 2, lesen wir, dass wir unser altes, sündiges Leben aufgegeben oder abgelegt haben. Und dieses Wort ablegen finden wir einmal im Wort Gottes. Es geht also darum, unser Ego abzulegen. In den Versen 12 und 13 nimmt Paulus das Beispiel der Taufe. Wir hatten ein altes Leben. Wir wurden mit Christus begraben, zweimal im Wort Gottes. Und wir sind zu einem neuen Leben auferweckt, dreimal im Wort Gottes. Wir sind zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes. Paulus geht noch weiter im bekannten Vers an die Galater, Kapitel 2, Vers 20. Darum lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das zweite Modell. Mit einem kleinen Ich und vor allem, dass Christus immer mehr Platz in mir nimmt. Versteht ihr mich richtig? Als Christen sind wir nicht berufen, um Automaten oder Roboter zu sein. Es geht auch nicht darum, uns selbst abzulehnen. Aber Egoismus ist das verzerrte Bild von einer gesunden Selbstliebe. Die Teil vom größten Gebot ist, dass wir Gott, unseren Nächsten und uns selbst lieben sollen. Das ist aber nur dann möglich, wenn Christus der Mittelpunkt von meinem Leben ist, wenn er auf dem Thron ist, dann kommt alles andere in die richtige Reihenfolge. Viele Menschen glauben, dass sie die Antwort auf die die Probleme des Lebens gefunden haben. Es besteht darin, der eigene Herr zu sein. Als Christen haben wir einen Meister. Er wird einmal Rechenschaft über unser Leben fordern. Dieser Herr und Meister ist Jesus. Und es gibt keinen besseren Meister als er. Wer sonst kann unseren tiefsten Hunger stillen? Wo sonst finden wir Worte des ewigen Lebens? Wer sonst kann uns die Angst vor dem Tod nehmen? Wo sonst finden wir überfließendes Leben? Im Vers 18 lesen wir über die Irrlehrer. Diese Menschen haben nicht den gierigsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst. Es geht nur um sie. Und es kann gefährlich werden, wenn man von ihrer Lehre beeinflusst wird. Problem? Diese Menschen halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Dazu ist es wichtig zu sagen, dass Jesus in den Augen der Gnostiker nur ein Mensch war. Nur ein Mensch, nicht Gottes Sohn. Und wenn ich an einige neuere Religionen oder Sekten denke, ist dieser Vers noch aktuell. Ihre Lehre ergänzt oder ersetzt, was Christus für uns getan hat? Christus ist nicht mehr das Haupt, sondern einfach ein Zusatz. In den Versen 16 und 17 lesen wir von verschiedenen Praktiken aus dem Judentum für die Essen und Trinken, den Sabbat und den Neumond. Es scheint, dass einige das Gefühl hatten, dass sie etwas zum Werk Jesus beibringen mussten. Aber nein, Christus und seine Tat für uns am Kreuz ist genügend. Es ist vollbracht. Und hier möchte ich eine kleine Klammer öffnen. Auch in unserem Saal gibt es viele christliche Bürger, die uns auf dem Weg mit Christus helfen, die uns inspirieren und uns lehren. Aber es muss uns immer zu Jesus führen, zu seinem Wort. Nie darf ein Erweckungsprediger, eine Person, eine Lehre oder ein Erlebnis über Jesus stehen. Kein Mensch, kein Engel, wie wir im Vers 18 lesen, darf den Platz einnehmen, der Jesus zusteht. Tolle Bücher, spannende Abenteuer, aber das sind Menschen. Das Wort Gottes ist das Wichtigste, weil in ihm, in Jesus, haben wir alles. Christus ist Herr über alle Mächte und Gewalten. In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens. Und nur durch ihn habt ihr Anteil an dieser Fülle. Ja, in ihm ist die Fülle Gottes. In Jesus habe ich alles. Unsere Gesellschaft hat eine Krankheit, finde ich. Die Gesellschaft möchte die Leute in Schubladen stecken. Ah, du bist das, du bist das, du bist das. Aber wo liegt unsere Identität? Sie liegt nicht in unserer Persönlichkeit, sie liegt nicht in unserer Krankheit, sie liegt nicht in unserer Vergangenheit. Sie liegt in Jesus. In Christus haben wir alles. Für Paulus ist Christus ein Geheimnis. In ihm sind besondere Schätze verborgen. Ich lese Verse 2 und 3. Ich möchte, dass ihr Mut bekommt und in Liebe zusammenhaltet. Ihr sollt in den vollen Besitz der Erkenntnis kommen und Gottes Geheimnis begreifen. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Letzte Woche hat Deborah eine Definition von Weisheit genannt. Sie hat gesagt, Weisheit ist vertraut sein mit der Wahrheit. Und im Vers 23 lesen wir, dass menschliche Gebote und Lehren einen Schein von Weisheit sind. Und es ist interessant, dass das griechische Wort für Schein Logos ist. Und Logos bedeutet auch Wort. Wer ist unser persönliches Wort, unser persönlicher Logos? Jesus. Im Johannes-Evangelium gibt es diese Beschreibung von ihm als das Wort. Darum noch einmal, passen wir auf, dass wir uns nicht an etwas hängen, das nur nach dem Schein weise ist. Wir wollen unsere Beziehung mit Jesus pflegen, indem alle Schätze der göttlichen Weisheit zu finden sind. Am Anfang habe ich diese Bücher vorgestellt, aber für mich zeigt es mir, es gibt eine Sucht. Es gibt viele Leute, sie suchen die Wahrheit und wir müssen für sie beten. Vor allem wirklich diese Liebe für sie haben. Als wir in der Offizierschule waren, war ich ab und zu in der Stadtbibliothek in Biel und eines Tages habe ich eine Person gesehen und sie hatte viele, viele Bücher über Astrologie oder Medium gehabt. Und als ich die Bücher geschaut habe, hat mein Kopf ein bisschen wie gedreht. Es war wirklich sehr, sehr speziell. Plötzlich habe ich fast wie Kopfschmerzen gehabt, aber ich habe gespürt die Not dieser Person. Aber ich muss ehrlich mit euch sein, ich war nicht mutig, mit dieser Person zu reden. Und letzte Woche hat Deborah eine Person getroffen und fast gleiche Situation. Aber danke Jesus, diese Person werden wir wiedersehen. Und Deborah hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich dieser Person helfen? Eine Person, die den Sinn des Lebens sucht. Wo ist meine Zukunft? Was sind die Perspektiven für mein Leben? Und Deborah hat die Idee gehabt, vielleicht ein Buch zu schenken. Und natürlich Gebet. Aber in ihm sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Und es gibt wirklich viele Leute, die diese Schätze suchen. So, wir haben diese Bücher gesehen, wir haben von dieser Konferenz gehört, aber es muss uns leiten in die Fürbitte für sie. Nicht kritisch denken, nicht böse Gedanken haben, nein, wirklich eine tiefe Liebe für sie. Wir haben Zugang zu diesen Schätzen, ist das nicht ein Privileg? Ich habe das Privileg, verheiratet zu sein. Ich habe das Privileg, Kinder zu haben. Ich habe das Privileg, Choroffizier zu sein. aber das Größte, das ich habe, ist Jesus. Wie sieht er bei dir aus? Denk an dein Leben. Brauchst du mehr als Jesus? Und wir hören dazu ein Lied. Das Lied heißt "Du bist genug". Und dann nach dem Lied werde ich einen letzten Gedanken weitergeben. Du bist genug für mich. Bis jetzt habe ich den Fokus auf unser persönliches Leben gerichtet. Paulus schreibt aber auch an die ganze Gemeinde. Im Vers 19 haben wir gelesen, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und anschließend steht, das haben wir auch vorher gesungen, denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und, gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wachsen und gedeihen, wie Gott es will. Jesus hält unser Chor als sein Leib zusammen. Er wird das Wachstum schenken. Nur durch ihn können wir gedeihen. Nur durch ihn. Ich möchte noch einmal zu der Frage kommen, wie wir auf Beute von einer falschen Lehre werden können. Wie können wir das verhindern? Als einzelne Person, aber auch als Gemeinde. Dazu gibt uns Paulus eine Antwort in den Versen 6 und 7. Und diese zwei Verse habe ich extra anders dargestellt. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Lebt nun so, dass ihr in ständiger Verbindung mit ihm bleibt. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch als Richtschnur des Glaubens gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Ja, es braucht eine ständige Verbindung mit Jesus. Wir sind berufen, in ihm verwurzelt zu sein. Wir sind berufen, auf ihn unser Leben zu bauen. Wir sind berufen, im Glauben fest zu bleiben. Wir sind berufen, dankbar zu sein. Und wenn du mit diesen Versen einverstanden bist, dann lade ich dich ein, dass wir als Schluss, als Abschluss diese Verse in der Wir-Form zusammenlesen, als Proklamation, als Ermutigung und als Zurüstung. Wir haben Jesus Christus als den Herrn angenommen. Wir leben nun so, dass wir in ständiger Verbindung mit ihm bleiben. Wir sind in ihm verwurzelt und wir bauen unser Leben ganz auf ihn.
Wir bleiben im Glauben fest und wir lassen uns nicht von dem abbringen, was uns als Richtschnur des Glaubens gelehrt worden ist. Wir hören nicht auf zu danken für das, was Gott uns schenkt. Amen.